ich möchte nie wieder davon abhängig sein, dass jetzt gerade jemand entscheidet, ich werde doch, ich möchte doch Brunnen bohren in Afrika.
Ja, ist total. Ich habe auch einen Kumpel, der hat immer so einen Modus, wenn ich von langen Reisen zurückkomme oder so. Wo der, auf Tour ist dann ja schon eher so, dass sich auch alle Mühe geben, dass man irgendwie so klarkommt und dann wird dann vielleicht auch nochmal die Tasche getragen und so. Man gibt sich vielleicht nicht so Mühe, immer seinen Kaffeebecher wegzustellen und dann hat er manchmal so, kommt mich besuchen, wir gucken Filmabend oder so und dann so, kannst du diesen Prinzessin-Modus kurz ausschalten? Also ich hatte eine Zeit lang auch mal so einen kleinen Notizzettel bei mir haften. Da stand drauf, wir verhandeln keine Weltpolitik, es ist nur Musik. Ey, scheiß auf Ironie.
Podcast. Hier ist Ina Bredehorn, deine Cousine. Du hast vorhin gesagt, dass du eigentlich dich so als Solo-Projekt begreifst. Das ist, glaube ich, auch eine gute Anregung. Wir haben das ganz oft gehabt, auch mit Bands, die dann immer so hin und her hadern. Naja, der Gitarrist, der will lieber studieren. Der andere, der will lieber, was weiß ich, Hunde züchten und mit der Oma auf dem Land leben. Was ist denn für dich, A, ein Kriterium, wie ein Musiker sein muss, der bei dir spielt, oder auch eine Musikerin? Und B, umgekehrt, wie ertragen die dich?
Ja, das ist schwierig. Vor allem, weil ich bin nicht so gut darin zu loben. Das ist immer, also neulich, wir haben dieses Wochenende geprobt und das war wirklich, ich habe irgendwie gesagt, ja, das war ja, beim ersten Durchspiel gar nicht so scheiße, wie ich gedacht habe. Und alle waren so, das war fast ein Lob. Und sie haben sich, es hat wirklich gereicht, für sich freuen. Das tut mir auch manchmal ein bisschen leid, aber wir können da alle ganz gut drüber lachen. Ey, also genau das, was du sagst, ist ja keine böswillige Absicht oder ein egozentrischer Move oder so, sondern ich habe diese Erfahrung ja alle gemacht. Ich spiele in Bands, seitdem ich 12 oder 13 Jahre bin. Und ich habe diese Erfahrung immer gemacht mit, irgendjemand ist gerade nicht mehr gut genug und hält den Laden auf, aber er ist ein Kumpel und deshalb will man ihn nicht rausschmeißen. Dann wird irgendjemand komisch. Also diese ganzen wirklich, ja, sind ja menschlich auch echt schwierige Themen. So, als ich dann nach Hamburg gezogen bin und gesagt habe, ich schmeiße jetzt meinen super gut bezahlten Job bei Airbus weg, meinen Meisterbrief lege ich in die Schublade und ich mache jetzt Musik. Wird mega geil. Also die Band, mit denen ich damals zum Beispiel gespielt habe, die Hälfte wollte selber beruflich Musiker werden und die waren damals alle so in diesem Alter, weil die waren ein bisschen jünger als ich noch, die waren damals alle in diesem Alter, ja, ich bewerbe mich jetzt an der Popakademie oder mache jetzt dies oder so. Die hat das alle überfordert. Also selbst die Leute, die gesagt haben, ich will das beruflich machen, die waren so, ja krass, aber ich weiß noch gar nicht, ob diese Musik jetzt das Richtige ist. Ich gehe jetzt ja da an die Popakademie, ich will jetzt ja 1000 Sachen ausprobieren und ich weiß ja gar nicht, ob ich jetzt all meine Pferde auf dich setzen sollte. So, und ich war so, okay, wir haben jetzt hier 6 Tage die Woche Arbeit vor uns, weil das ist kein Sonntagsspaziergang. So, ne? Und die Leute, die es nicht beruflich machen wollten, die hat das noch viel mehr überfordert, weil die waren so, okay, ich kann dir ja gar nicht die Zeit geben. Und da, das war schon das erste Mal, wo ich so merkte, naja, okay, wie machen wir das jetzt? Wie gehen wir jetzt mit meiner Energie um, die ich in das Thema reingeben möchte? Und den Teil, den ja Leute immer ungern erwähnen, dann geht es ja auch irgendwann an Finanzen. So, irgendwann brauchst du die erste Kohle für, und wenn es nur Kackflyer sind, die du irgendwie verteilen musst oder so. Oder eine Albumproduktion, so, ne? Es ist Hölle, was das an Geld verschlingt, wenn du jetzt nicht Cloud-Rapper bist, der irgendwie an seinem Laptop sitzt und mit 20 Euro Splice-Samples irgendwas zusammenfrühstücken möchte und so ein bisschen ein billiges Mikro darauf singt, sondern wenn du halt so wie wir Rockmusik machst, wo du ja im Zweifelsfall noch ins Studio musst, ein Schlagzeug einspielen und so, dann hast du im schlimmsten Fall noch ein Studio, ein Drummer, der guter Live-Drummer ist, aber im Studio, also das ist ein komplett anderer Job. Das ist wirklich ein komplett anderer Job, Studiomusik im Studio was vernünftig zu spielen oder auf einer Bühne. Da kommst du ja von Hundertsten ins Tausendste. Und ich weiß noch, wie wir damals mit dieser Band dann so wirklich noch so eine EP gemacht haben und das war alles. Und ich da mein ganzes Erspartes reingeballert habe und dann so Leute anfingen, so 3,50 Euro auseinander zu rechnen, damit das irgendwie hinhaut. Weißt du, dann spielst du so eine Tour, wo nichts überbleibt mit einem Golf, wo die Gitarren in einem Airbag, den ich von meinem Vater geliehen habe, irgendwie oben auf dem Dach rumgefahren sind. Da gehört halt einfach so viel zu, dass mir an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt weiß ich, was es ist, und deine Cousine, habe ich einfach gesagt, ich möchte nie wieder davon abhängig sein, dass jetzt gerade jemand entscheidet, ich möchte doch Brunnen bohren in Afrika, was eine total geile Sache ist. Also, ne, ich habe auch einen sehr gut befreundeten, guten Freund, mit dem ich früher Musik gemacht habe, der macht jetzt halt so Menschenrechtssachen, weißt du, so, ey, voll geil, 1000-mal besser für die Welt als mein Job, weißt du, aber für mich persönlich natürlich in dem Moment so, wie,
was machst du jetzt? Wir machen doch Musik. Und da war mir einfach klar, ich richte meinen Traum danach nicht aus. Und ein Glück habe ich sehr viele Jungs gefunden, die ihren Lebenstraum jetzt meinem irgendwie unterordnen, muss man, glaube ich, sogar sagen, in Teilen.
Da wollte ich fragen, ist die Band demokratisch?
Nee, natürlich gar nicht. Nee.
Also unterordnen.
Aber das ist ja auch, ausgesprochen. So,
ja,
ne?
Klar,
also,
logisch.
Das ist, deshalb haben sie ja auch die Wahl. Wenn die sagen morgen, ich will Kinder kriegen, ich will mehr Zeit für meine Familie, dann können die das machen. Wenn ich das machen würde und wir wären eine Band, würde ich denen allen die Lebensgrundlage nehmen. Und deshalb... Ja, also ich glaube, es ist ein Kampf und es ist anstrengend, da ehrlich mit umzugehen. Aber ich glaube, dass ich das einigermaßen auf die Reihe bekomme.
Das immer. Wer hat denn das neulich gesagt, auch mit dem, dass Musiker immer Schwierigkeiten haben, Überbringer der schlechten Botschaft zu sein? Also rufst du dann selber an, sagst du, ja, bist raus, oder schickst du jemanden vor?
Nee, da kann ich wirklich sagen, ich habe das Einglück, ich habe das immer selber gemacht, ja.
Hast du denn jetzt schon länger eine stabile Kombo oder ist das... Immer noch ein bisschen auf wackeligen Füßen hier.
Mal so, mal so.
Aber ich meine, grundsätzlich ist es ja auch nachvollziehbar, dass derjenige, der Inhalt, Style und so vorgibt, dass der auch, sag ich mal, der Entscheider ist in so einer Situation.
Naja, der erste Punkt ist ja allein schon, guck mal, ich habe ja mittlerweile Leute, die alle nur von Musik leben. So, wenn ich jetzt entscheide, nächstes Jahr gehe ich gar nicht auf Tour, weil ich mache eine Platte, dann verdienen die ja kein Geld. Mhm. So funktioniert das ja nicht. Also die sind halt einfach dann mit anderen Leuten unterwegs und da... muss jeder von uns, ich, genauso wie die, super oft in den sauren Apfel beißen und sagen, ja, beschissen, hier liegen jetzt zwei Tourneen übereinander, was machen wir? So. Mhm. Und ich glaube aber, dass einfach so prinzipiell die Freundschaften eh stark genug sind und auch das ganze Umfeld und der ganze Freundeskreis, also ich habe nie Probleme, dass ich nicht weiß, wen ich anrufen soll. So. Und im Endeffekt, darum geht es ja auch so.
Man hat dann ja irgendwann so eine Art Fundus, ne? Auch an Leuten, wo du sagst, okay.
Na, ich umgebe mich auch nur mit so Leuten. Also am Ende des Tages ist es so ein bisschen so, ach cool, hast du Zeit? Ja, super. Welches Instrument kannst du eigentlich noch mal spielen?
Ich habe neulich mit einem Musiker gesprochen, der gesagt hat, ich habe tatsächlich außer Leuten, die irgendwie beruflich mit mir zu tun haben, keine Freunde. Ich habe niemanden, der nicht irgendwas... Also es muss ja nicht immer Musik sein, es kann ja auch dann, keine Ahnung, dann ist der eben Grafiker oder Social Media Mensch oder whatever, aber er sagt, aber eigentlich hat jeder in meinem Umfeld, mit dem ich befreundet bin, in irgendeiner Weise mit meinem Job zu tun.
Ja, das habe ich eigentlich nicht. Also ja. Ich habe auf jeden Fall eine Zeit lang den Fehler gemacht, dass ich so viel gearbeitet habe und so, dass ich alle anderen auf jeden Fall ich habe sie einfach nicht genug gesehen, mich nicht genug gekümmert, aber es gab auf jeden Fall den Punkt, wo ich ganz klar gesagt habe, scheiße, das funktioniert so nicht, weil, ey, dann hast du irgendein berufliches Thema oder kommst von Natur kaputt und streitest dich auch mal, ja, das kommt ja auch vor und dann, weil wem willst du dich dann auskotzen so und du willst ja auch mal über andere Themen reden. Also dieses Songs schreiben, das ist ja wie Therapie die ganze Zeit, du musst immer wieder in deine ehrlichen Anteile, die wir alle, glaube ich, manchmal auch im Alltag verstecken. Du musst immer wieder da rein und dich fragen, was will ich eigentlich gerade erzählen? Habe ich den Leuten überhaupt noch was zu erzählen? Und wenn ich nicht irgendwie meine guten Freundinnen hätte, mit denen ich da über das rede, was uns gerade betrifft, dann würde ich, glaube ich, auch nicht wissen, was ich den Leuten erzählen würde. Weil mit meinen beruflichen Freunden rede ich auch wirklich nur über, wir sind super gute Freunde, aber am Ende des Tages geht es immer dann so, ja, aber ist das schon geregelt und wie machen wir denn das und so. Oder du redest über irgendwelche Alben, die gerade rausgekommen sind, ja, das Album ist aber auch, ja, nee, das finde ich total geil. Und also du bewegst dich dann auch sehr, ich glaub, eingleisig.
So Leute von außerhalb sind wichtig als Inspiration oder auch mal,
um runterzukommen.
Auch um runterzukommen, ne? Und andere Themen überhaupt mal zu finden.
Ja, also meine beste Freundin zum Beispiel, die interessiert sich wirklich recht wenig für meine Karriere und ist auch, glaube ich, die Einzige, wo ich dann so merke, hui, jetzt ist so, räum mal meinen Teller ab, ne?
Klasse, das erdet, oder?
Ja, ist total. Ich habe auch einen Kumpel, der hat immer so einen Modus, wenn ich von langen Reisen zurückkomme oder so. Wo auf Tour ist dann ja schon eher so, dass sich auch alle Mühe geben, dass man irgendwie so klarkommt und dann wird dann vielleicht auch nochmal die Tasche getragen und so. Man gibt sich vielleicht nicht so Mühe, immer seinen Kaffeebecher wegzustellen und dann hat er manchmal so, kommt mich besuchen, wir gucken Filmabend oder so. Und dann so, kannst du diesen Prinzessin-Modus kurz ausschalten? Also, ah ja, klar. Okay. So, bringst du mir eine Cola mit? Ja, das kann man nicht ganz ausschalten, glaube ich.
Weil du das gerade gesagt hast, das Schreiben ja auch ein bisschen ist wie Therapie. Hat dich das über die Jahre verändert, dass du dich so viel dadurch im Grunde immer wieder mit deiner, wie du das so schön gesagt hast, mit deinen ehrlichen Anteilen auseinandersetzen musst? Wenn du authentisch bleiben willst, gibt ja, kann man ja auch anders machen.
Also ich kann dir überhaupt nicht sagen, ob das oder das Älterwerden oder das Leben oder die Karriere oder die Probleme, ich habe keine Ahnung was, aber auf jeden Fall habe ich mich eh verändert. So, ne? Also ich bin weder noch die Ina, die das erste Album geschrieben hat, noch bin ich die Ina, die das dritte Album geschrieben hat. So. Das zweite Album hieß Ich bleib nicht hier. Und das ist schon auch einfach wirklich sehr ehrlich gemeint. Ich hoffe, dass ich es mir bewahren kann, bis zum Ende meines Lebens mich nie mit dem Status quo und mit dem, wer ich gerade bin und was in meinem Leben gerade Phase ist und so, abzufinden. Sondern ich möchte eigentlich immer die ganze Zeit neue Sachen entdecken. Mir wird unfassbar schnell langweilig. Das ist wirklich Fluch für alle um mich herum. Also es ist wirklich, selbst bei Proben, manchmal ist es, oh, mir ist so langweilig, Leute. Wie lange müsst ihr denn das da jetzt gerade noch machen? Es ist schon so, dass sie mich manchmal ausladen. Wochen haben sie mich einen kompletten Tag ausgeladen. Meinte, okay, Ina, wir machen einfach einen Tag alles, auf das du keinen Bock hast. Und dann kommst du nächsten Tag und dann können wir den Teil machen, wo du auch mitmachen kannst.
Auch ein bisschen Prinzessinnen-Modus.
Naja, ist auch schön. Ich kann dann ja texten zu der Zeit oder
aber
so.
Aber es ist für die natürlich auch möglicherweise
es ist
ganz
auf jeden
gut.
Fall angenehmer, als wenn ich daneben sitze und sage, wie lange muss denn dieser Gitarrensound noch gefunden werden? Und dann immer sage, klingt noch nicht. Hm, wissen wir, gucken gerade noch. Okay, ja. Ah, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, also mich hat auf jeden Fall super vieles verändert und ich glaube allein die Gespräche, die Nachrichten, die man bekommt, was Menschen mit der Musik, die man macht, verbindet, das verändert einen alles. Aber ich hätte mich wahrscheinlich auch so verändert. Ich glaube, ich bin einfach auch in einem Alter gewesen, die letzten 10 Jahre, in dem nochmal großer Sprung hoffentlich passiert. So bei vielen.
Denkst du an später? Ich habe so festgestellt, dass die Künstler damit ganz unterschiedlich umgehen, also je nach Charakter halt, ne? Manche machen ja richtig so Pläne, wie so Ausstiegspläne, dann zu sagen, ja, will ich denn jetzt, sagen wir mal, in 10 Jahren noch auf der Bühne stehen oder vielleicht kümmere ich mich jetzt schon mal drum, dass ich jetzt mehr für andere schreibe und so. Und dann gibt's immer andere, die sagen, nee, ich bin einfach jetzt und ich mache das, was jetzt ansteht und solange das läuft, mache ich das halt so und da denke ich nicht darüber nach, was ist in 10 Jahren. Wie ist das bei dir?
Unterschiedliche Ebenen für unterschiedliche Bereiche, würde ich sagen. Also ich mache mir jetzt keine Gedanken mit, oh Gott, wird meine Karriere enden und ich sollte mal für andere schreiben. Ich hätte ab Lust, für andere zu schreiben, aber einfach, weil nicht alles für mich passt, was mir einfällt. Manchmal hat man so lustige Ideen, wo man sagt, ja, ist total lustig, aber ich stelle mich damit nicht auf eine Bühne. So. Also ich möchte, wenn es geht, mein ganzes Leben lang auf der Bühne stehen. Zumindest denke ich das heute. Ob ich das in 20 Jahren noch so denke, weiß ich nicht. Deshalb denke ich natürlich manchmal, oh krass, kriege ich das hin und ne, wie muss ich meine Energien einteilen, wie muss ich irgendwie, ne, so wie kann das funktionieren? So einfach karrieretechnisch denke ich mir das manchmal. So als Mensch stelle ich mir viele Fragen fürs Alter, aber die sind auch eher darauf gerichtet, so ja, finde ich das immer so geil, was ich jetzt gerade mache oder wer will ich dann vielleicht noch werden? Will ich noch, keine Ahnung, lerne gerade Spanisch irgendwie, weil ich denke, kann mir auch vorstellen, dass ich es geil finde, später irgendwie Spanisch, keine Ahnung, zu sprechen und irgendwo den Winter woanders zu verbringen und dann da Songs zu schreiben. Ich weiß nicht. Also ich mache mir viel mehr Gedanken, ob mein älteres Ich zufrieden mit mir wäre. Also wenn ich, also ob ich dann später so auf mich zurückblicke und denke, boah, Ina, ganz ehrlich, da hättest du einfach mal wirklich 10 Jahre früher dich drum kümmern können oder so 5 Jahre später dies oder so. Aber ich habe diesen Moment ja schon in meinem Leben einmal gehabt, nämlich mit meinem Job, wo ich eine Zeit lang drauf zurückgeblickt habe und dachte, boah, fuck, warum habe ich das nicht früher gemacht? Aber das ist so ein lähmender und ätzender Gedanke, der einfach ungesund ist. Und dann versuche ich da einfach nicht drüber nachzudenken.
Aber allein der Schritt, so konsequent zu sein, ist ja schon ein Aufbruch. Dann trifft man ja schon eine Entscheidung und weiß, es wird jetzt so weitergehen. Das heißt, es gibt immer irgendwelche Wege. Vielleicht ist manchmal besser zu fragen, wie so das alte Ich das junge Ich sieht. Also das hast du gut gemacht. Man muss sich immer trotz aller Vernunft das Kind bewahren, sage ich immer, innen drin, gerade in unserem Job. Also in eurem noch viel mehr, aber überhaupt im kreativen Job. Weil doch der Erwachsene dann manchmal auch ganz schön unkreativ ist, so im Kopf da. Also und das hast du ja geschafft, finde ich. Also bei aller.
Ja, ja, so rum auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch den Blick, was würde denn die Erwachsene eigentlich von dem Kind erwarten? So, das, also den Teil habe ich auch. So, war ich da verantwortungsvoll genug mir gegenüber und anderen gegenüber? So, also den Teil denke ich auch so. Oder fährt man auch manchmal seinen Ego-Film, das einfach zu reflektieren. Und ich glaube, dass man da manchmal Sachen später anders reflektiert als in dem Moment.
Das ist so, wie Hermann Hesse sagt, ne? Mach dein Ding, aber tu niemandem weh. Also jetzt mal so einfach gesagt, klar.
Ja, und das ist verdammt schwer.
Und das ist verdammt schwer, das stimmt.
Aber ich meine, das ist ja nun tatsächlich wirklich auch die Essenz von Leben, finde ich. Weil wenn du weiter wachsen möchtest und weiter dich entwickeln möchtest, dann geht das ja gar nicht anders als übers Lernen und Reflektieren. Weil Lernen funktioniert ja übers Reflektieren. Aber das ist natürlich dann auch die Frage, ob man das ehrlich macht oder eben mit dem schönen Spieglein an der Wand. Und da hast du ja relativ früh auch eine Entscheidung getroffen, was ich total toll finde, weil es kostet ja auch Mut. Ne? Ja. Würdest du dich, also ich empfinde dich so, würdest du dich selber als mutigen Menschen bezeichnen?
Nee, lustigerweise nicht.
Nein, nee. Aber alleine auch als, was du sagst, damals ein gut dotierter Job und ich glaube, du bist vor irgendeiner Meisterprüfung oder so, hast du hingeschmissen. Also es war
nee, die habe ich gemacht. Ich habe Wirtschaft und Ingenieurswesen noch studiert.
Ach so, aber irgendwas...
Das habe ich nicht mehr zu Ende gemacht.
Genau, irgendwas, was du dann nicht mehr zu Ende gemacht hast und gut verdient auch noch und so. Und das war ja, glaube ich, auch etwas, was dir auch durchaus auch Spaß gemacht hat. Das war jetzt, ja. Ne? Und dann hast du aber gesagt, nee, ich schmeiß das jetzt alles hin. Und es gab ja aber noch nicht mal zu dem Zeitpunkt irgendwas, was du schon aufgebaut hättest auf der musikalischen Seite. Es war immer die große Lust da, das zu machen und hat dich total gezogen und alles. Aber trotzdem, finde ich, ist das echt ein mutiger Schritt.
Also ich verstehe, dass das Menschen so empfinden. Für mich ist das immer gewesen... Ja, aber ich hatte ja gar keine Wahl, Leute. Ich wollte ja irgendwie glücklich werden und ich habe ja mehr erwartet vom Leben, so von daher. Aber klar, ey, also rein intellektuell kriege ich das auch hin, mir das so zurechtzulegen, zu sagen, naja, das war schon, was auch immer mich da geritten hat, war auch schon mutig, so. Aber ich freue mich dann, wenn es so Tage gibt, wo ich mir das selber, manchmal gibt es ja, siehst du so Kommentare, ja, bei der Udo-Lindenberg-Stiftung hier, wenn du so, ja, Udo und was auch immer, und man denkt, naja, also, nee, weil, also erstens, hat jetzt ja weder irgendwie Geld ins Projekt gesteckt oder irgendwelche Leute bezahlt, damit meine Lieder im Radio gespielt werden oder was auch immer so. Und am Ende des Tages, naja, den musste ich ja auch erstmal kennenlernen. So, und das ist immer so, das ist ja jetzt nicht so, dass ich nach Hamburg gezogen bin und irgendwen kannte und eigentlich heimlich die Nichte von keine Ahnung wem bin, der bei der Plattenfirma gearbeitet hat, sondern ich kannte ja wirklich niemanden und bin einfach hierher. So. Und dann denke ich, naja, okay, da bin ich an manchen Tagen dann schon stolz drauf, mit was für einer Naivität ich in dieses Rennen gegangen bin. Und dann, naja, also irgendwo wird man die schon kennenlernen in irgendwelchen Kneipen. So.
Und das kann man aber auch sagen. Und selbst Udo und du, ihr habt unterschiedliche Vorstellungen von deiner Karriere. Da gibt es öfter, öfter mal ganz schöne Diskussionen. Also aber auch das finde ich immer toll, wenn ihr euch reibt aneinander, ist es glaube ich so, dass der eine lernt vom anderen auch ein bisschen was.
Und das ist eigentlich das Lustige, dass so es da draußen was Leute gibt, die glauben, ja, Udo hat das irgendwie gemacht, dann denke ich so, naja, wenn ich so gemacht hätte, wie Udo gesagt hätte, weiß nicht, ob wir dann heute hier wären.
Die Masterclass bei Udo Lindenberg, wie man Rockstar wird, ne?
Du, das ist doch wie bei allen guten Mentoren. Man schaut sich das ab, was für einen passt.
Ja, ist gut gesagt, ja. Und wie siehst du, also welchen Rat würdest du denn heute, also deine Cousine, der Ina von damals geben, die da angefangen hat mit der Musik?
Ja, den gleichen, den ich ihr heute geben würde. Versuch einfach, entspann dich mal ein bisschen und versuch den Weg ein bisschen mehr zu genießen.
Ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, also ich glaube, das sagen fast alle. Weil das
man ist richtig getrieben. Weil man ist so sehr, also ich bin auch der festen Überzeugung, wenn mich jemand fragen würde, an was ich mal sterbe, sage ich Herzinfarkt. Auf jeden Fall.
Safe. Aber auf der Bühne.
Auf der Bühne nicht, weil da ist ja alles fein und so. Nee, aber bei irgendeinem, weil man sich wieder irgendwie vollkommen in irgendwas verrannt hat. Und das muss jetzt. Ja, es ist schon, ich glaube, weil diese Liebe für das, was man da macht, die ist so stark. Und die Identifikation damit. Ich glaube, es gibt auch andere Künstler. Es gibt auch Künstler, die machen einfach Musik. Aber wenn du dich super stark mit dem identifizierst, was du da machst, dann ist jedes Posting, was rausgeht, das ist immer so, das ist irgendwie wichtig. Und da muss man lernen, die Balance zu halten von, naja, das ist jetzt wirklich eigentlich gerade nicht wichtig.
Es ist eben einfach immer dein Herzblut. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt eine Buchhaltung machst, ne? Wo du dann nach Hause gehst und sagst, ja gut, habe ich mich um 2 Euro verrechnet, so what? Sondern alles, was du da tust, ist immer dein Herzblut. Und das ist natürlich, da bist du viel, viel verletzlicher als mit allen anderen Sachen. Und es gibt ja eben von der Ausrichtung her da auch in der Musik unterschiedliche Künstler. Deshalb habe ich vorhin auch bewusst gesagt, Vollblutmusikerin. Das ist nochmal was anderes, als wenn jemand Musik macht, aber eben auch noch, keine Ahnung, Bücher schreibt, Bilder malt und das jetzt nicht so sein 100.000-prozentiges einzigstes Ausdrucksmittel ist, das er benutzen möchte. Ne? Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied.
Ja, trotzdem am Ende, also ich hatte eine Zeit lang auch mal so einen kleinen Notizzettel bei mir haften, da stand drauf, wir verhandeln keine Weltpolitik, es ist nur Musik.
Das ist zwar richtig, aber es ist auch immer leichter gesagt als getan. Ne? Weil
ja, aber es ist wirklich, aber am Ende des Tages schon, ist es ja ein Riesengeschenk, das machen zu dürfen und es ist schon so, genieß es einfach doch noch viel mehr.
Ja, das finde ich sowieso grundsätzlich ein ganz, ganz super Tipp, sich nicht so ernst zu nehmen. Finde ich auch ein super Tipp, weil das erlebe ich auch ganz viel, ihr sicherlich alle. Es gibt ja so Leute, ne, die dann, natürlich sollst du ernst nehmen, was du tust, im Sinne von, dass es dir enorm wichtig ist, aber alles, was damit zusammenhängt, eben dem immer so eine große Bedeutung zuzumessen. Ne? Einfach mal zu lachen auch über irgendwas. Und ich habe es Arno vorhin gerade erzählt, ich habe mit Swiss geschrieben, den wir neulich im Podcast hatten. Das ist ja auch manchmal so beim Schreiben, ne? Dass man da so eine Seriosität kriegt, dass du dich gerade fragst, bin ich jetzt hier irgendwie im Bundeskanzleramt oder bin ich jetzt hier im Musikstudio? Wir kannten uns jetzt auch noch nicht so gut, aber als wir beide dann so eine Weile schon gearbeitet hatten und dann war noch der, dem das Studio gehörte, dabei, irgendwann erreicht man ja auch so einen Punkt, wo durch diese Dauerkonzentration, du ja an alles gleichzeitig und diese vielen Worte und wie baue ich das jetzt zusammen und so, dann kommst du so einen Punkt von so einem gewissen Wahnsinn, ne? Wo man dann anfängt, wirklich über jedes dumme Zeug sich kaputt zu lachen. Und ich habe das so genossen. Das hatte ich so lange nicht. Ne? Weil ich kenne das von mir selber auch, dass, und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, dass ich manchmal diese Falle tappe. Wenn ich so denke, oh, das ist jetzt aber ganz wichtig und das muss jetzt aber auch gut werden. Und wenn wir das heute nicht schaffen, dann haben wir erst wieder in 2 Wochen, dann ist es vielleicht auch schon zu spät.
Ja, und das ist aber auch die Musikbranche, die ein bisschen so funktioniert, dass alles immer morgen plötzlich fertig sein muss. Und dann denkst du, ja, morgen ist ja Samstag früh, da fässt das doch jetzt wirklich keiner mehr an bei der Firma, wo wir das jetzt gerade hinschicken. Aber ja, ich frage mich gerade die ganze Zeit, ob alle eure Podcasts so philosophisch werden. Das hat so einen Philosophenteil.
Naja, wenn Bea ins Philosophieren kommt, dann merkst du auch, ich werde dann auch immer still, weil ich kann da nicht mehr viel sagen.
Sollen wir dich ein bisschen mehr...
So als Lebensphilosoph, könnt mich mal mehr ein bisschen mehr reinholen. Nein, Quatsch.
Das ist, ich frage mich auch schon so. Die ganze Zeit, die anderen Podcasts waren noch nur eine halbe Stunde.
Wir machen dann 2 Teile.
Ja, du weißt das noch nicht, aber wir machen 2 Podcasts.
Ich wusste ja auch nicht, dass das öffentlich ist.
Das wusstest du.
Das habe ich aus dem Internet erfahren. Ich dachte, warum ist denn das alles so ein Drama mit? Warum können wir das dann nicht morgens machen?
Warum
oder
kommen
so?
Wir nicht mit der Scheißmaschine vorbei und nehmen das einfach
ich
auf?
Ich verstehe, ich habe das nicht verstanden in all diesen Nachrichten.
Weil wir so gerne unter dieser Bonbonbeleuchtung sitzen, auf dieser kleinen Bühne. Die Atmosphäre in dem Laden hat,
und
uns,
ihr,
hat es uns angetan.
Sie hat hier Erinnerungen mit Glitzerstaub und so. Ah, da gibt es ganz, ganz tiefe Verbindungen.
Ja, nostalgisch ist es auch ein bisschen. Ja. Aber ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es zu viel ist, aber ja, also ich komme schon ab und zu uns philosophieren, aber auch, weil ich das alles wirklich so spannend finde, also ehrlich spannend finde, wie Menschen leben einfach. Wie gehen sie mit Dingen um? Wie gehen sie mit Niederlagen um? Wie gucken sie nach vorne und so? Ich finde das alles sehr spannend. Und da wird es dann schon mal philosophisch.
Ich bin darauf sehr gespannt, wie das, da habe ich schon öfter drüber nachgedacht, wo du gerade Niederlage gesagt hast. Ich bin sehr gespannt, wie ich mit meiner ersten richtig großen Niederlage umgehen werde, weil also natürlich hatte man auf diesem Weg immer so kleine, aber ich stelle mir auch gar nicht die Frage, ob es kommt, ich stelle mir nur die Frage, wann. Und gedanklich manchmal denke ich so, boah, wenn es das erste Mal irgendwas so richtig, richtig, richtig floppt. So, keine Ahnung, gibt es eine Tour in Verkauf und es interessiert wirklich einfach keine Sau. Da bin ich gespannt drauf, auf den Moment. Für mich menschlich so.
Dann nenn uns einfach Rückschläge und nicht Niederlage. Niederlage klingt so endgültig, Rückschläge, das ist dann so ein bisschen so ein kleiner Rückschlag.
Ich check das, dass manchmal Menschen so ganz wichtig ist, welchen Begriff man an welche. Genau. Ich denke immer so, ja, das Gefühl ist doch dasselbe. Ob wir das jetzt anders benennen?
Da könnte ich jetzt am auch Ende wieder auf Bea verweisen. Da würdest
würde
du widersprechen.
Jetzt auf Peter Maffay verweisen, weil das ist so eine
Niederlage. Einer der größten Philosophen Deutschlands.
Sag Peter Maffay.
Auf auf seine Art schon. Also wenn der live spielt und auf die Box hüpft und die Arme in den Himmel reckt in seiner Lederweste, dann hat er schon sowas von philosophischem Messenger. Aber das ist also eine der faszinierendsten Niederlagen für mich, die er erlitten hat, auf einem Höhepunkt seines Erfolges, als er nämlich dann das durfte, was sich wahrscheinlich wahnsinnig viele auch gewünscht hätten, nämlich als Vorband von den Stones aufzutreten.
Ah ja, die Story kenne ich, ja.
Ja, ja, und die hat er mir dann auch nochmal ausführlicher erzählt. Also das ist zum Beispiel sowas, wo ich großen Respekt davor habe, dass man das weiter durchzieht. Also ich meine, als ich weiß nicht, ihr werdet das wahrscheinlich so gut wie alle wissen, aber die Leute wollten einfach die Stones hören. Na, also als sie jedenfalls dann angefangen haben zu spielen, hat das also wirklich ein paar Minuten gebraucht, bis die dann angefangen haben mit Tomaten und Bierdosen und Eiern und ich weiß gar nicht, wo die Leute das her hatten. Vielleicht haben sie sich schon
darauf eingestellt. Früher waren die Sicherheitskontrollen
noch nicht so doll. Aber ich glaube, das war nur bei einem Konzert in Hannover, weil es gab dann ein Konzert in Köln, da war ich nämlich, da war Bab auch ein Vorprogramm und da war es anders.
Nee, aber
das fanden sie klasse.
Aber was ich ja.
Aber das ist natürlich eine herbe Niederlage für einen Typ wie Peter, da hast du natürlich völlig
ja,
recht.
Ja, aber da würde ich nicht mal sagen, ja. Das ist eine richtige. Also ja,
für jeden. Du bist damals Deutschlands größter Rock-Act, das war ja damals so, wurde ja auch bewusst so gesagt.
Ja, aber
Mick Jagger wollte Deutschlands größten Rock-Act haben, dann steht er auf der Bühne und der wird ausgepfiffen. Das ist natürlich herbe, das stimmt.
Und vor allen Dingen hatte er gerade seine Metamorphose von Du zu Steppenwolf. Also das war ja noch nicht so lange, dass er sich so als Rockstar identifiziert hat. Was ich daran aber bewundere, ist dann weiterzumachen. Also weißt du, du erlebst das und dann hast du noch 3 Auftritte oder ich weiß mehr, wie viel das waren. Die Band hat gesagt, die gingen davon aus, das war's jetzt. Also und gingen auch davon aus, dass die Tourleitung sagen würde, komm, wir lassen das besser. Aber Peter hat ja keine Sekunde darüber nachgedacht. Und ja, das finde ich schon heftig.
Ja, also ich verstehe ich, aber das meine ich noch lange nicht mit Niederlage.
Nein.
Ich meine so einen Udo Lindenberg-Absturz über Jahre, also so.
Okay.
Also ich habe zu viele Coverjobs in meinem Leben gespielt, um mich davon einschüchtern zu lassen, dass Leuten mal ein Konzert nicht gefällt. So.
Inzwischen nicht gefallen und in Spiegelei
ja,
auf der Stirn
echt,
zu haben.
Guck dir doch echt an, da sind Leute, haben Leute Konzertkarten gekauft. Ich meine, wahrscheinlich haben viele Leute diese Doku gesehen, haben Leute Konzertkarten gekauft, um sie mit Flaschen zu bewerfen. Und da bist du Teenager. Über Wochen. Das ist krass.
Das war damals auch so eine Art Kulturkampf, das stimmt. Niederlage wäre wahrscheinlich, wenn du machst eine Tour, hast angedeutet und keiner kauft die Tickets, aber...
Ja, so richtig, irgendwas, so richtig so ein jahrelanger Bruch in der Karriere, wo du weißt, jetzt war's das. Und das ist ja, ich habe ja viele Freunde in dem Bereich und so, also fast allen ist so ein Punkt passiert.
Mhm.
Wo sie ja, ne, dann haben wir diese Platte gemacht, fanden alle scheiße, da sind 3 Jahre keine Leute zu Konzerten gekommen. War alles plötzlich klein. Und das sind ja alles Leute, die jetzt, ich meine, die dann ab da auf der Strecke geblieben sind, die kenne ich dann vielleicht auch nicht mehr so, ne, das ist natürlich schade, weil die gibt's auch. Aber ich höre die Story ja nur von Leuten, die es danach nochmal wieder hochgeschafft haben.
Und die sind immer noch da. Das ist nämlich genau der Punkt.
Ja. Ich mein,
selbst Westernhagen ist das passiert. Der hat irgendwann mal so gedacht, der muss irgendwelche Elektronikalben machen und ist dann einmal 3 Jahre in der Versenkung verschwunden vom absoluten Superstar.
Und im schlimmsten Fall waren das die Alben, die mir am allermeisten gefallen haben.
Das Herz eines Boxers und so, genau. Und da sieht man nämlich, wie unterschiedlich Geschmäcker sind. Aber das ist genau, ich glaube, wahrscheinlich sind genau diese Brüche. Also du brauchst die Niederlage, um dauerhaft da zu bleiben. Das ist eine Erfahrung, die macht nicht jeder. Nimm sie dankbar an.
So, Leute, ich frage mich wirklich, wie lange das noch geht, weil sonst müssen wir noch ein Getränk bestellen.
Sollen wir machen?
Also ich würde gerne noch von dir wissen, ob du das empfehlen kannst, beim Panikpreis mitzumachen, weil wir sind nämlich jetzt wieder mitten in der Ausschreibung.
Ja, natürlich.
Schon, oder?
Klar.
Und ein guter Rat noch so für die Leute, die sich das überlegen?
Treu bleiben, weiß ich. Und nicht versuchen, den Leuten was vorzumachen, sondern irgendwie das, also weil es ist egal, was irgendeine Jury über dich sagt. Guck mal, ich habe einen 2. Platz gemacht. Da saßen gestandene Leute aus der Musikbranche und 2 Träumer, so, und 2 Träumer hatten recht, so, und die anderen haben sich von irgendwas blenden lassen, was noch nicht so ganz fertig war vielleicht oder was auch immer. Also niemand weiß, wo deine Zukunft hingeht und das ist alles probieren, jede Rückmeldung sich anhören und danach entscheiden, was du damit machst.
Das zeigt auch, dass es nicht immer darauf ankommt, der Vergleich ist gut. Ich kann mich noch an diese Sitzung erinnern, das war immer, hat der Ibrahim Lessing das ja völlig abgefahren und die andere, naja, die macht so Rockmusik, das machen die Toten Hosen. Aber was Udo und auch mich so fasziniert hat, war diese Kombination, also der Typ und diese Musik, dein Typ, dann Musik war ja damals, die hatte noch nicht mal das Signum, was sie heute hat. Aber die Kombination, einfach diese Musik und diese Frau, die Persönlichkeit, das strahlt nämlich auch was aus von innen. Das war das, was uns fasziniert hat. Und das soll die Ermutigung sein an diejenigen, die sich draußen vielleicht unsicher fühlen. Deshalb war das toll, dass du heute da warst. Jetzt sich noch zu bewerben, denn es sind nur noch ein paar Wochen, wo man sich noch bewerben kann mit 3 Songs. Und wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder auf ganz viele Frauen, weil das ist letztes Jahr auch aufgefallen. Das war bei dir noch anders. Du warst eine der wenigen Bewerberinnen. Und es hat sich aber auch so über die...
Ich bin es gewohnt, in meinem Leben die Frauenquote zu sein.
Das war aber trotzdem cool. Inzwischen ist es nicht mehr so. Bei den letzten 3 Panikpreisen war es so, dass eigentlich eher die Männer in der Minderheit waren. Also Frauen und Männer da draußen oder auch alles dazwischen. Bewerbt euch, wenn ihr wollt.
Dann könnt ihr vielleicht mal als Vorgruppe von Ina spielen.
Ja, hatten wir es schon, glaube ich, sogar. Ne?
Echt?
Ja, Grell.
Grell, ja. Ach ja, Grell, Grell stimmt
und Ina
ja.
Hier die zusammen waren ja gespielt. Ja, also der Fabian erzählt hat, wie nervös er war.
Oh, die haben das toll gemacht.
So ja, süß. Fand ich aber auch. Er hatte erzählt, er hat den Fehler gemacht, dass er vorher durch den Vorhang guckte und dann sah, wie voll der Saal ist und dann ganz nervös wurde.
Gibt es noch was du so, wo du sagen würdest, boah, das würde ich so gerne mal noch erleben so oder überhaupt erleben im Zusammenhang mit der Musik?
Super viel.
Ja, also
was. Also ich darf allein dieses Jahr, wenn wir das jetzt ausstrahlen, darf ich super viele tolle Sachen machen, von denen ich nicht gedacht habe, dass ich sowas mal mache, die künstlerisch einfach unfassbar spannend sind. Und ey, ich sag mal so, wenn man da hochgreift, hätte ich da ganz absurde Träume, wie realistisch
die sind. Aber die finde ich doch so interessant. Kannst du nicht mal einen mit uns teilen oder 2?
Ja, wird nicht passieren, aber ihr könnt gerne alle Nick Cave sagen, dass ich super gerne, also ich würde gerne
einen
mit Nick
Cave. Weißt du es doch nicht, es passieren doch die verrücktesten Dinge.
Ja, ich weiß nicht.
Also, ich habe eine...
Nick Cave, wenn du das hörst.
Nick Cave.
Und
wir haben damals Backstage hinterer Waldbühne. Ich
oder die Leute,
Foto mit dir und so.
Ja, die Leute, die ihn kennen. Ich sag nur eine winzig, ist wirklich ganz kurz Geschichte. Ein Typ, der so verliebt war in Reese Witherspoon, diese amerikanische Schauspielerin, und jahrelang versucht hat, die zu treffen, weil er sich so gewünscht hat, dass er die mal treffen könnte. Der hat dann sich überlegt, er macht jetzt eine Doku, Meeting Reese Witherspoon. Und hat richtig so eine Doku produziert. Und natürlich hat er sie dann getroffen. Weißt du?
Ja, ist aber auch eine smarte Idee, das dann so zu machen.
Natürlich,
ne?
Ja, aber ich sag dir, das
okay,
mach
du
ja.
Meinst, ich sollte jetzt so eine Doku machen.
Meeting Nick Cave.
Okay, Leute, das vierte Album wird nichts. Ich mache jetzt eine Meeting Nick Cave-Doku.
Genau,
zum super. Beispiel. Okay. Ja, aber super schön. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Auch die philosophische, der philosophische Touch. Und ich habe mich total gefreut, dass du da warst. Ich muss dir sagen, dass du mich wirklich faszinierst.
Dankeschön.
Weil ich finde das so toll, weil jemand so ein, also man neudeutsch sagt man ja ein Brand ist, ne? Also weil viele Menschen bleiben so lange auf der Suche danach, wer sie als Künstler sein wollen. Und mich fasziniert das sehr, weil ich war auch eine von denen, die lange gesucht hat. Deshalb fasziniert mich das umso mehr, wenn jemand so dasteht. So. Und für mich stehst du immer so da und man weiß, das ist die und die steht dafür und so. Das finde ich sehr, sehr cool.
Dankeschön.
Also vielen Dank für das tolle Gespräch.
Und ich habe mich gefreut, hier mal mit 2 Frauen zu sitzen. Sonst haben wir ja immer nur Männer hier. Ja, ne?
Stimmt. Also und alle immer schwarz.
Gekleidet. Sarah Lesch und Susanne Hasenjäger, das waren bis jetzt die einzigen Frauen. Stell dir das mal vor.
Ja, da müssen wir auch mal was dran. Wir müssen
dringend was tun für den nächsten Panikpreis. Ja. Deshalb war ich auch so still. Ich habe es genossen mit euch. Vielen Dank.
Ja, danke.
Und Entschuldigung, dass ich mich nicht so an der philosophischen Diskussion beteiligt habe, obwohl ich das studiert habe. Wie gesagt, die Bewerbungsfrist, die läuft noch. Alles, was wichtig ist zu Ina, das findet ihr unten in den Shownotes. Das werden wir verlinken.
Ja.
Und auch, wie man sich bewerben kann und auch, was wir für Kriterien haben und alles, das findet ihr auf udo-lindenberg-stiftung.de.
Und ein wichtiger Satz noch, was uns alle, nur ganz kurz, was alle Künstler uns immer erzählen, auch Ina, wenn sie jetzt schon mega erfolgreich ist, immer streamen. Ganz viel streamen.
Streamen und kommt alle auf die Tour im Oktober.
So ist es. Alles klar. Vielen Dank und tschüss. Vielen Dank, alte
tschüss,
Liebe.
Vielen Dank. Danke an euch.
Dankeschön.